Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Carmen.
Und ich bin Hendrik. Heute tauchen wir ein in eine Welt, die oft missverstanden wird. Die Welt der antiken Frau.
Zwischen Mythos und Realität, genau. Und ich muss sagen, als ich mich in das Thema eingelesen habe, war ich überrascht, wie wenig wir eigentlich wissen. Oder besser gesagt, wie viel wir zu wissen glauben, was gar nicht stimmt.
Das ist ein guter Punkt. Die Forschung hat dieses Thema tatsächlich jahrzehntelang vernachlässigt. Erst seit den 1970ern, also relativ spät, hat man angefangen, systematisch nach dem Leben von Frauen in der Antike zu fragen. Und richtig Fahrt aufgenommen hat das Ganze erst in den 80ern und 90ern.
Und da liegt ja schon das erste Problem, oder? Die Quellen, die wir haben. Wer hat die eigentlich geschrieben?
Männer. Fast ausschließlich Männer. Wenn wir von Frauen in Athen lesen, dann durch die Augen von Aristoteles, Platon oder Theaterautoren wie Euripides. Das ist so, als würdest du dir ein Bild von der heutigen Frau machen wollen, aber nur Männer
dürften darüber schreiben. Das verzerrt ja alles.
Was wir als die antike Frau kennen, ist oft mehr Idealbild oder Klischee als Realität. Ein Bild, das Männer von Frauen hatten, nicht unbedingt wie Frauen selbst gelebt haben.
Und genau deshalb finde ich das Thema so spannend für uns heute. Es geht nicht nur um Geschichte, sondern auch darum, wie wir Geschichte erzählen, wessen Stimmen wir hören und wessen nicht.
Die Vorstellung von der antiken Frau, das ist ein Mythos an sich. Es gab nicht die eine Rolle, nicht das eine Frauenleben.
Weil Griechenland ja kein einheitliches Land war.
Das vergessen tatsächlich viele. Wenn wir antikes Griechenland sagen, denken die meisten sofort an Athen. Aber Griechenland bestand aus, aus Dutzenden von Stadtstaaten, Poleis genannt. Jede mit eigenen Gesetzen, eigenen Bräuchen, eigenen Vorstellungen davon, was eine Frau tun durfte und was nicht.
Also quasi wie komplett verschiedene Länder, nur auf kleinem Raum?
So ähnlich, ja. Und das zeigt sich nirgends deutlicher als bei der Stellung der Frau. Nimm Athen, da war das Ideal die zurückgezogene Ehefrau, die das Haus praktisch nicht verlässt. Die in einem eigenen Bereich des Hauses lebt, dem Gynaikonitis. Und wenn man dann dagegen Sparta betrachtet,
ist es komplett anders, oder?
Spartanische Frauen trainierten körperlich, konnten Land besitzen und vererben, hatten deutlich mehr Bewegungsfreiheit. Der Staat wollte starke Mütter für starke Krieger.
Oh, das ist interessant. Also nicht die unterdrückte antike Frau, sondern es hing total davon ab, wo du lebtest.
Und wann? Denn dann kommt noch Rom dazu und da sehen wir über die Jahrhunderte einen echten Wandel. In der späten Kaiserzeit hatten römische Frauen deutlich mehr Rechte als in der frühen Republik. Sie konnten Eigentum besitzen, Geschäfte führen, hatten Zugang zu Bildung.
Also drei verschiedene Modelle. Das strenge Athenische, das freiere Spartanische und das sich entwickelnde Römische?
Vereinfacht gesagt, ja. Und innerhalb jeder dieser Welten gab es dann auch Unterschiede nach sozialem Stand. Eine Sklavin in Rom lebte ein komplett anderes Leben als...
als eine adelige Matrone. Klar, das macht Sinn.
Das macht das Bild komplizierter, aber auch viel spannender. Weil wir heute durch archäologische Funde, durch Inschriften auf Grabsteinen, durch Papyri aus Ägypten viel differenzierter hinschauen können als noch vor 50 Jahren.
Und genau das machen wir in dieser Folge. Wir schauen uns an, wie das Leben von Frauen in Athen, Sparta und Rom wirklich aussah, jenseits der Klischees.
Wir wollen also die verborgenen Geschichten hinter den bekannten Stereotypen aufdecken.
Da bin ich gespannt. Also, tauchen wir ein.
Schauen wir uns Athen mal genauer an, den Stadtstaat, den die meisten vor Augen haben, wenn sie an das antike Griechenland denken.
Und gleichzeitig der Ort mit den härtesten Einschränkungen für Frauen.
Die Polis, der Stadtstaat, war eine strikt männliche Sphäre. Öffentliches und privates Leben waren komplett getrennt. Die Männer agierten draußen. Politik, Handel, Militär, das war ihr Bereich. Frauen hingegen waren dem Oikos zugeordnet, dem häuslichen Bereich.
Und das war nicht nur eine gesellschaftliche Erwartung, sondern auch räumlich organisiert. In manchen wohlhabenden Häusern gab es einen eigenen Frauentrakt, die Gynaikonitis. Wie strikt die Trennung im Alltag wirklich war, ist allerdings nicht ganz klar.
Dort verbrachten Frauen der Oberschicht den Großteil ihres
Lebens, ja. Und das war nicht nur Wohnraum, sondern auch Arbeitsplatz. Weben zum Beispiel war zentral. Eine geschickte Weberin galt als gute Ehefrau.
Die Hausherrin war verantwortlich dafür, die ganze Familie mit Kleidung zu versorgen. Dazu kamen die Verwaltung der Vorräte, die Überwachung der Sklaven und Sklavinnen, die Erziehung der Kinder.
Also durchaus Verantwortung, aber eben unsichtbar, hinter verschlossenen Türen.
Die Bewegungsfreiheit war minimal, es gab nur wenige legitime Gründe, das Haus zu verlassen. Religiöse Feste waren einer davon. Begräbnisse, Besuche bei anderen Frauen.
Aber nicht einfach so auf den Markt gehen oder spazieren?
Für wohlhabende Frauen, nein, das übernahmen Sklaven. Das Interessante ist, und das ist der Punkt, den viele übersehen,
dass ärmere Frauen viel freier waren.
Das ist die große Ironie. Das strenge Ideal der zurückgezogenen Ehefrau galt vor allem für die Oberschicht. Frauen aus ärmeren Verhältnissen mussten arbeiten. Sie verkauften Waren auf dem Markt, arbeiteten in Werkstätten, auf den Feldern. Sie hatten gar nicht die Möglichkeit, sich einzusperren.
Armut bedeutete also paradoxerweise mehr Bewegungsfreiheit. Die reiche Athenerin saß zu Hause und webte, während die arme Händlerin jeden Tag unter Menschen war.
Was nicht heißt, dass ihr Leben einfacher war, nur anders eingeschränkt, durch Armut statt durch goldene Käfige.
Und rechtlich, wie sah das aus?
Frauen standen lebenslang unter der Vormundschaft eines Mannes, dem Kyrios. Erst der Vater, dann der Ehemann, bei Verwitwung der Sohn oder ein anderer männlicher Verwandter. Kein Stimmrecht, keine politische Beteiligung. Eigenständiger Grundbesitz war stark eingeschränkt. Sonderfälle gab's, etwa Erbtöchter. Bewegliches Vermögen konnten sie haben. Die Mitgift, die eine Frau in die Ehe einbrachte, blieb rechtlich Eigentum ihrer Herkunftsfamilie.
Der Kyrios, der war also so etwas wie ein gesetzlicher Vertreter?
Mehr als das. Er hatte rechtliche Autorität über die Frau. Alle öffentlichen Geschäfte, alle rechtlichen Angelegenheiten liefen über ihn. Eine Frau konnte nicht eigenständig vor Gericht auftreten oder Verträge
abschließen. Quasi nicht geschäftsfähig.
Der Ehemann konnte relativ leicht die Scheidung einleiten. Auch Frauen konnten sich scheiden lassen, allerdings mit deutlich mehr Hürden. Die Kinder blieben in der Regel beim Vater. Das war ein enormes Druckmittel. Viele Frauen fügten sich, weil sie ihre Kinder nicht verlieren wollten.
Das Bild, das wir von der athenischen Frau haben, zurückgezogen, unsichtbar, still, das stimmt also für einen Teil der Gesellschaft. Aber es war nicht die ganze Wahrheit.
Es gab Bereiche, in denen Frauen durchaus Einfluss hatten. Religion zum Beispiel. Priesterinnen genossen hohes Ansehen. Aber das ist ein eigenes Thema.
Und was war mit Bildung? Konnten Mädchen lesen und schreiben lernen?
Begrenzt. Während Jungen eine formale Ausbildung erhielten, lesen, schreiben, Sport, Musik, lernten Mädchen vor allem häusliche Fertigkeiten von ihren Müttern. Weben, Kochen, Haushaltsführung. Lesen und Schreiben wurden, wenn überhaupt, nur rudimentär vermittelt.
Also ein System, das Frauen systematisch von Wissen fernhielt.
Ja, und das macht den Kontrast zu Sparta umso aufschlussreicher, denn dort sah das Ganze komplett anders aus.
Sparta, das ist so der Gegenentwurf zu Athen, wenn es um Frauen geht.
Absolut. Während in Athen das Ideal die zurückgezogene, unsichtbare Ehefrau war, sehen wir in Sparta etwas völlig anderes. Spartanische Mädchen erhielten eine formale Ausbildung und die schloss körperliches Training ein.
Und nicht nur ein bisschen Bewegung, die trainierten richtig, Laufen, Ringen, Speerwurf, Diskus, öffentlich, zusammen mit anderen Mädchen, teils auch vor Zuschauern.
Das Training begann früh, vermutlich mit etwa 7 Jahren, ähnlich wie bei den Jungen. Und es ging weiter bis zur Heirat. Parallel zur Agoge der Jungen gab es ein Erziehungssystem, das dem Gesetzgeber Lykurgos zugeschrieben wird. Die Mädchen blieben aber zu Hause, war also nicht so institutionalisiert wie bei den Jungs.
Die trugen auch kürzere Gewänder als anderswo, damit sie sich besser bewegen.
Konnten, genau. Was in anderen Polis undenkbar gewesen wäre. In Athen hätte man das als skandalös empfunden.
Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Warum war Sparta so anders?
Der militärische Staat. Sparta war eine Kriegergesellschaft, die alles dem Ziel unterordnete, die beste Armee Griechenlands zu haben. Und die Spartaner glaubten, dass der Körper der Mutter entscheidend ist für die körperliche Qualität der Kinder.
Starke, gesunde Frauen bringen starke Krieger zur Welt. Das war die Logik. Die körperliche Ertüchtigung der Mädchen diente nicht ihrem eigenen Wohlbefinden, sondern dem Staat.
Die Frauen sollten robust sein, furchtlos, abgehärtet, damit sie Schwangerschaft und Geburt besser verkraften und damit sie als Mütter die Söhne im spartanischen Geist erziehen konnten.
Das ist dann aber keine, also das Wort Emanzipation passt hier nicht wirklich. Das war eher so eine instrumentelle Freiheit?
Das trifft es sehr gut. Die Freiheiten, die spartanische Frauen hatten, dienten einem Zweck. Sie waren Mittel zum Zweck des Staates, nicht Selbstzweck.
Das relativiert das Ganze natürlich erheblich. Die waren freier als Athenerinnen, aber diese Freiheit gehörte ihnen nicht wirklich selbst.
Es gab aber auch handfeste Vorteile. Spartanische Frauen konnten Land erben und verwalten. Das war ein enormer Unterschied zu fast allen anderen griechischen Polis. Schon Aristoteles beklagte sich darüber, dass ein großer Teil des spartanischen Landes in Frauenhand war. Manche Forscher sprechen von bis zu 40%, aber die genaue Zahl ist umstritten.
Weil die Männer so oft im Krieg waren?
Unter anderem. Und weil Söhne im Krieg fielen. Da erbten dann die Töchter. Diese wirtschaftliche Macht war real, auch wenn Frauen politisch nach wie vor ausgeschlossen blieben.
Kein Stimmrecht, keine politischen Ämter, das blieb auch in Sparta Männersache. Aber innerhalb des Haushalts, bei wirtschaftlichen Entscheidungen, da hatten spartanische Frauen tatsächlich Einfluss.
Und Sparta war nicht der einzige Ort mit besonderen Frauenrechten. In Gortyn auf Kreta.
Oh, das Gesetzbuch von Gortyn.
Das ist eine der ältesten erhaltenen Rechtssammlungen Griechenlands, eingemeißelt in Stein. Und da sehen wir, Frauen in Gortyn konnten Land erben und besitzen. Sie hatten Rechte bei Scheidung, behielten Anspruch auf einen Teil des Vermögens.
Also doch regionale Unterschiede. Das Bild der griechischen Frau ist eben nicht nur Athen.
Und selbst das spartanische Modell sollten wir nicht idealisieren. Die Hauptaufgabe der Frau blieb, starke Krieger zu gebären. War ein Kind schwächlich, konnte es ausgesetzt werden. Die Gesellschaft war brutal, auch für Frauen.
Mehr Freiheit, ja, aber um einen Preis. Und mit einem klaren Zweck, der nicht die Frau selbst in den Mittelpunkt stellte, sondern den Staat.
Rom. Hier sehen wir eine ganz andere Entwicklung als in Griechenland. Auch Rom war patriarchalisch aufgebaut. An der Spitze der Familie stand der Pater Familias, der älteste männliche Vorfahre. Er hatte weitreichende Autorität über alle Familienmitglieder.
Aber trotzdem mehr Spielraum für Frauen?
Deutlich mehr. Und vor allem, es gab einen echten Wandel über die Jahrhunderte. Die römische Gesellschaft war nicht statisch. Sie hat sich entwickelt. Das sehen wir besonders bei den Eheformen.
Die Manus-Ehe und die Sine-Manu-Ehe, richtig?
Manus bedeutet wörtlich, Hand oder Gewalt. In der frühen Republik stand die Ehefrau unter der Manus ihres Mannes. Das heißt, sie galt rechtlich quasi als seine Tochter. Er hatte volle Autorität über sie, über ihr Vermögen, über alles.
Das klingt ja fast wie das Kyrios-System in Griechenland.
Ähnlich, ja. Aber hier kommt der Wandel. Im Laufe der Zeit wurde diese Form der Ehe seltener. Eine neue Form setzte sich durch, die Sine-Manu-Ehe, also ohne diese männliche Gewalt. Und das änderte vieles.
Inwiefern?
In der Sine-Manu-Ehe behielt die Frau ihre rechtliche Verbindung zu ihrer Herkunftsfamilie. Sie blieb sozusagen Tochter ihres Vaters, nicht Tochter des Ehemannes. Das bedeutete, es galt striktes Gütertrennungsprinzip. Ihr eigenes Vermögen blieb komplett unter ihrer Kontrolle. Nur die Mitgift verwaltete der Ehemann im Alltag, aber auch die konnte sie bei einer Scheidung zurückfordern.
Das ist ein enormer Unterschied.
Gegen Ende der Republik und in der Kaiserzeit konnten römische Frauen dann
als Partei vor Gericht auftreten, das habe ich gelesen. Die konnten Verträge abschließen, Geschäfte führen.
Alles richtig. Sie konnten Immobilien kaufen und verkaufen, Handel treiben, Prozesse führen. Manche verwalteten riesige Vermögen völlig selbstständig. Das wäre in Athen undenkbar gewesen.
Aber politische Ämter blieben ihnen verwehrt?
Politische Ämter und Wahlrecht, ja. Das war die Grenze, die auch in Rom nicht überschritten wurde. Aber innerhalb dieser Grenze deutlich mehr Handlungsspielraum als anderswo in der antiken Welt.
Und trotzdem gab es ein Ideal, oder? Die Matrone.
Die Matrona, die ehrbare, tugendhafte Ehefrau und Mutter. Das war das Leitbild. Und das berühmteste Beispiel dafür ist Cornelia, die Mutter der Gracchen.
Die kenne ich vom Namen. Was hat sie so besonders gemacht?
Cornelia lebte etwa von 190 bis 100 vor Christus. Sie war die Tochter des Scipio Africanus, also des Feldherrn, der Hannibal besiegt hatte. Hochadelig, bestens vernetzt. Sie hatte 12 Kinder, von denen allerdings nur 3 das Erwachsenenalter erreichten. 2 Söhne, Tiberius und Gaius Gracchus, wurden später berühmte Volkstribunen.
Und sie hat sie selbst unterrichtet?
Sie hat sie nicht nur unterrichtet, sie hat ihre ganze Erziehung geleitet. Hat griechische Philosophen als Lehrer engagiert, war selbst hochgebildet. Unter ihrem Namen kursierten Briefe, die Cicero und Quintilian als stilistisch vorbildlich lobten. Der einzige überlieferte Prosatext einer römischen Frau aus der Republik überhaupt. Die Echtheit ist heute allerdings umstritten.
Es gibt da diese eine Geschichte mit dem Schmuck, oder?
Die berühmteste Anekdote über sie. Eine reiche Römerin war zu Besuch und prahlte mit ihren Juwelen. Als sie Cornelia fragte, wo denn ihr Schmuck sei, zeigte Cornelia auf ihre Söhne und sagte: Hec ornamenta mea sunt. Das sind meine Schmuckstücke.
Oh, das ist natürlich ein perfektes Ideal. Die selbstlose Mutter, die ihren Wert in den Kindern sieht, nicht im materiellen Reichtum.
Sie bekam als eine der wenigen Frauen überhaupt eine öffentliche Statue. Die Inschrift lautete einfach: Cornelia, die Mutter der Gracchen. Diese Ehrung war sonst nur Staatsmännern und Kriegshelden vorbehalten.
Also ein Ideal, das durchaus auch Macht bedeutete. Einfluss über Bildung, über die Erziehung der nächsten Generation.
Und ein Ideal, das sich auch veränderte. In der späten Republik und der Kaiserzeit sehen wir Frauen, die aktiv am öffentlichen Leben teilnahmen. Als Wohltäterinnen, als Patroninnen von Kunst und Wissenschaft, manche sogar mit erheblichem politischem Einfluss hinter den Kulissen.
Keine statische Gesellschaft eben.
Und das macht Rom so interessant. Die Entwicklung über Jahrhunderte, der rechtliche Wandel, die langsame Erweiterung von Handlungsspielräumen, auch wenn das Wahlrecht nie kam.
Es gab einen Bereich, in dem Frauen in der Antike tatsächlich echte Macht hatten. Und das war die Religion.
Das ist ein faszinierender Ausnahmebereich. Ausgerechnet im religiösen Kontext, wo man vielleicht nicht unbedingt damit rechnet, finden wir Frauen in Positionen mit echtem Einfluss. Sogar in Athen, wo sie sonst so eingeschränkt waren.
Das berühmteste Beispiel aus Griechenland ist natürlich die Pythia.
Das Orakel von Delphi. Die Pythia war das Sprachrohr des Gottes Apollon. Und wenn ich sage Einfluss, ich meine damit, Könige, Feldherren, Staatsmänner reisten nach Delphi, um sie zu befragen. Ihre Weissagungen beeinflussten politische Entscheidungen, Kriege, Koloniegründungen.
Krösus hat sie gefragt, ob er gegen die Perser in den Krieg ziehen soll. Sparta fragte um Rat vor den Perserkriegen.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Die Antworten waren oft zweideutig, das gehörte dazu. Aber die Autorität der Pythia wurde nicht angezweifelt. Sie sprach für den Gott. Das machte sie unantastbar.
Und auch in Athen gab es mächtige Priesterinnenämter. Die Priesterin der Athena Polias auf der Akropolis zum Beispiel.
Die hatte Prohedria, also Ehrenplätze im Theater und bei öffentlichen Festen. Ein Privileg, das sonst ausschließlich Männern vorbehalten war. Sie hatte Zugang zur Akropolis und zum Kultbild der Athena, zu heiligen Räumen, die anderen Frauen komplett verschlossen blieben.
Religion als Türöffner in die Männerwelt.
Aber das absolute Spitzenbeispiel für weibliche Macht in religiösen Kontext sind die Vestalinnen in Rom.
Die 6 Priesterinnen der Göttin Vesta.
Sie wurden als Mädchen ausgewählt, zwischen 6 und 10 Jahren alt, aus den vornehmsten Familien Roms. Und dann dienten sie 30 Jahre lang der Göttin, 10 Jahre Ausbildung, 10 Jahre aktiver Dienst, 10 Jahre Unterrichtung der Jüngeren.
30 Jahre Keuschheit. Das war die Bedingung.
Ihre Hauptaufgabe war das Hüten des heiligen Feuers im Vesta-Tempel. Die Römer glaubten, solange dieses Feuer brannte, war Rom sicher. Erlosch es, drohte der Stadt Unheil. Die Vestalinnen trugen also symbolisch das Wohlergehen Roms auf ihren Schultern.
Und dafür bekamen sie Privilegien, die
sonst keine Frau in Rom hatte. Sie durften Eigentum besitzen, völlig unabhängig. Sie durften vor Gericht ohne Eid aussagen, ein Zeichen, wie unantastbar ihr Wort galt. Sie hatten einen eigenen Liktor, der ihnen vorausging, einen Ehrenschutz, der sonst nur hohen Beamten zustand. Und sie konnten Verurteilte vor der Hinrichtung retten.
Moment, retten? Eine Vestalin konnte jemanden vor der Hinrichtung verschonen?
Wenn ein Verurteilter auf dem Weg zur Hinrichtung zufällig einer Vestalin begegnete, konnte sie ihm das Leben schenken, sofern sie eidlich versicherte, dass die Begegnung nicht absichtlich war. So berichtet es jedenfalls Cassius Dio. Ein rituelles Privileg, kein planbares Begnadigungsrecht.
Das ist eine enorme Macht. Über Leben und Tod.
Die Kehrseite war allerdings brutal. Ein Verstoß gegen das Keuschheitsgelübde wurde als Verrat am Staat gesehen. Die Strafe war der Tod. Und zwar durch lebendiges Begraben.
Weil man das Blut einer Vestalin nicht vergießen durfte?
So die Überlegung. Man senkte sie in eine unterirdische Kammer mit etwas Nahrung und einer Lampe. Und dann wurde der Zugang versiegelt. In der gesamten Geschichte Roms ist das aber in vielleicht einem Dutzend Fällen überliefert. Der berühmteste Skandal war 114 vor Christus. Da traf es 3 Vestalinnen auf einmal. Die Quellen sind lückenhaft, aber es war definitiv selten. Die Drohung stand trotzdem immer im Raum.
Neben diesen offiziellen Kulten gab es aber auch andere religiöse Räume, die Frauen offen standen. Die Mysterienkulte.
Eleusis?
Die eleusinischen Mysterien, ja. Der Kult der Demeter und Persephone stand beiden Geschlechtern offen. Die Einweihung versprach ein besseres Leben nach dem Tod. Das war für viele Menschen in der Antike unglaublich wichtig. Und hier waren Frauen gleichberechtigte Teilnehmerinnen.
Und dann natürlich der Isis-Kult, der sich von Ägypten aus im ganzen Römischen Reich verbreitete.
Isis galt als Schutzgöttin der Frauen und Kinder. In ihrem Kult konnten Frauen Priesterinnenämter bekleiden. Das war eine spirituelle Alternative zur männerdominierten Staatsreligion. Viele Frauen fanden dort eine religiöse Heimat, die ihnen die traditionellen Kulte nicht bieten konnten.
Also Religion als einer der wenigen Bereiche, wo die Grenzen zwischen den Geschlechtern durchlässiger waren.
Zumindest teilweise. Und bei den Vestalinnen sehen wir, dass echte institutionelle Macht möglich war. Auch wenn der Preis dafür hoch war. Jetzt kommen wir zu einem besonders aufschlussreichen Punkt. Denn wenn wir uns ansehen, wie Frauen in der Antike wirtschaftlich aktiv waren, dann bricht das einige Vorurteile auf.
Völlig richtig. Das Bild der antiken Frau, die nur zu Hause sitzt und webt, das stimmt so nicht. zumindest nicht für alle.
In Griechenland arbeiteten viele Frauen als Händlerinnen auf den Märkten. Sie verkauften Lebensmittel, Textilien, Töpferwaren. Bekannt waren zum Beispiel die Kränzebinderinnen in Athen.
Die haben Blumenkränze für religiöse Feste und Symposien hergestellt. Ein eigener Berufszweig, der von Frauen dominiert wurde.
Textilproduktion sowieso. Spinnen und Weben galt als typisch weibliche Tätigkeit. Aber das war nicht nur Hausarbeit. Das war Produktion für den Markt.
Und es gab auch Frauen in Berufen, die man eigentlich nicht erwarten würde. Eine Malerin namens Iaia aus Kyzikos war im 1. Jahrhundert vor Christus in Rom tätig. Sie war für ihre Porträts bekannt.
Eine Malerin? Das ist bemerkenswert.
In Rom hatten Frauen dann noch mehr Möglichkeiten. Die rechtliche Entwicklung von der Manus-Ehe zur Sine-Manu-Ehe schuf den Rahmen dafür. Frauen konnten Eigentum besitzen, erben, Geschäfte führen. Und das taten sie auch.
Und das Faszinierende ist, wir haben handfeste Belege dafür. Pompeji ist eine Goldgrube für sowas.
Archäologen haben dort
2 Tafeln gefunden. Nizidia Margaris aus dem Jucundus-Archiv. Die war Geschäftsfrau und in Geld- und Kaufgeschäfte verwickelt. Wir kennen ihren Namen. Wir wissen, was sie getan hat.
Und nicht nur sie. In Pompeji fanden sich auch Wahlaufrufe, also Wahlwerbung an Hauswänden, in denen Geschäftsfrauen politische Kandidaten unterstützten. Die Bäckerin Aselina zum Beispiel.
Aselina, die eine Taverne oder Bäckerei betrieb. Und die hat öffentlich Kandidaten für politische Ämter empfohlen. Hier sehen wir also wirtschaftlichen und sozialen Einfluss.
Sie konnte zwar selbst nicht wählen, aber sie hatte genug Ansehen und Kundschaft, dass ihre Empfehlung etwas wert war.
Das verändert das Bild komplett. Das sind keine namenlosen Frauen in der Geschichte. Das sind konkrete Menschen mit konkreten Geschäften.
Ein besonders, also ein sehr gut dokumentiertes Beispiel ist Terentia, die Frau des Cicero.
Die kenne ich als politische Figur, aber wirtschaftlich?
Sie verwaltete ein beträchtliches Vermögen völlig selbstständig, tätigte Immobiliengeschäfte, investierte. Cicero schreibt in seinen Briefen mehrfach über ihre finanziellen Aktivitäten. Sie war keine passive Empfängerin von Reichtum, sie war aktive Vermögensverwalterin.
Und in Ägypten gibt es Papyri, die zeigen,
dass Frauen Webereien besaßen oder Ölmühlen, richtige Produktionsbetriebe.
Also nicht nur Handel, sondern auch Produktion.
Die archäologischen Funde der letzten Jahrzehnte haben unser Bild enorm verändert. Grabbeigaben verraten viel über Status und Tätigkeiten. Inschriften auf Grabsteinen nennen Frauen als Stifterinnen, als Patroninnen, als Geschäftsinhaberinnen.
Die berühmte Celsus-Bibliothek in Ephesus wurde von einem Sohn für seinen Vater gestiftet. Aber es gab auch Frauen als Stifterinnen. Eumachia in Pompeji finanzierte ein großes Gebäude am Forum. Öffentliches Mäzenatentum auf höchstem Niveau.
Solche weiblichen Stifterinnen gab es also wirklich?
Und das führt uns zur Frage, woher kam dieses Vermögen? Die Antwort liegt oft in Mitgift und Erbe.
In Griechenland brachten Frauen eine Mitgift in die Ehe. Die wurde zwar vom Ehemann verwaltet, musste aber bei Scheidung zurückerstattet werden. Eine Art Absicherung.
Und in Rom?
In Rom konnten Frauen erben und ihr Vermögen selbst verwalten. Besonders in der Oberschicht führte das dazu, dass manche Frauen über enormen Reichtum verfügten. Und diesen Reichtum setzten sie ein. Für Geschäfte, für Stiftungen, für sozialen Einfluss.
Das Bild von der ausschließlich häuslichen antiken Frau, das ist eben nur die halbe Wahrheit. Die archäologischen Funde zeigen uns die andere Hälfte. Frauen als aktive Wirtschaftsteilnehmerinnen.
Mit Namen, mit Gesichtern, mit Geschichten, die wir jetzt erzählen können. Wenn wir jetzt auf alles zurückblicken, was zeigt sich?
Dass es die antike Frau nicht gab. Was wir gesehen haben, ist eine enorme Vielfalt. Je nach Kultur, je nach Region, je nach sozialer Schicht, je nach Epoche. Die Lebensrealitäten waren völlig unterschiedlich.
Eine Athenerin der Oberschicht lebte in einer anderen Welt als eine spartanische Landbesitzerin. und beide wieder in einer anderen als eine römische Geschäftsfrau der Kaiserzeit.
Das Wichtige ist auch, dass unser Bild lange Zeit...
Die antiken Quellen, die wir haben, stammen fast ausschließlich von Männern. Und die schrieben über Frauen aus ihrer Perspektive, mit ihren Vorurteilen, mit ihren Idealen.
Das heißt, wir müssen diese Quellen kritisch lesen. Was Aristoteles oder Xenophon über die ideale Ehefrau schrieben, war eben ein Ideal, keine Beschreibung der Realität.
Und genau hier hat die Forschung der letzten Jahrzehnte so viel verändert. Die Archäologie liefert uns Einblicke, die keine literarische Quelle bieten kann. Grabbeigaben, Inschriften, Alltagsgegenstände, die erzählen andere Geschichten.
Geschichten von Händlerinnen und Geschäftsfrauen, von Priesterinnen mit echtem politischem Einfluss, von Stifterinnen öffentlicher Bauten.
Ja, und das differenziert unser Bild enorm. Offensichtlich fanden Frauen trotz aller Einschränkungen, und die waren real und oft hart, immer wieder Wege, aktiv an ihren Gesellschaften mitzuwirken.
Was ich persönlich aus dem Thema mitnehme, ist, ich glaube, diese Vorsicht vor Pauschalisierungen. Wenn jemand sagt, in der Antike waren Frauen unterdrückt, Punkt, dann ist das zu einfach.
Es war komplizierter. Es gab Unterdrückung, ja. Aber es gab auch Handlungsspielräume. Es gab Veränderung über die Zeit. Es gab regionale Unterschiede.
Und warum ist das wichtig für uns heute?
Weil es uns zeigt, dass Gesellschaften nie so einheitlich sind, wie wir sie uns manchmal vorstellen. Und dass Veränderung möglich ist. Das römische Recht hat sich über Jahrhunderte gewandelt. Frauen bekamen mehr Rechte, mehr Möglichkeiten. Das kam nicht von allein, das war ein Prozess.
Geschichte ist nie statisch, auch nicht in der Antike.
Und je genauer wir hinschauen, je mehr wir graben, buchstäblich, desto nuancierter wird das Bild. Die Forschung ist nicht abgeschlossen. Jeder neue Fund kann unser Verständnis erweitern.
Das macht Geschichte so lebendig. Es gibt immer noch etwas zu entdecken.
Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Ich hoffe, wir konnten euch einen Einblick geben in die vielschichtige Welt der antiken Frau zwischen Mythos und Realität.
Wenn euch das Thema interessiert hat, schaut gerne auf battlemerchant.com vorbei. Dort findet ihr nicht nur ein umfangreiches Sortiment für alle, die Geschichte lebendig erleben wollen, sondern auch im Blog noch viele weitere spannende Artikel zu historischen Themen.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.